Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes, schweizerisches Denken, Neutralitätsdenken, Gleichgewichtsdenken, Gegensteuerdenken, ganz wichtig, man muss immer wieder die Balance versuchen herzustellen, die aus den Hebeln, aus den Angeln gehobene, so ist es richtig, aus den Angeln gehobene Balance, bevor ich mich hier selber aus den Angeln hebe, die aus den Angeln gehobene Balance wieder einzurenken. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, angesichts der enormen Faszinationskraft unseres Planeten, unserer Existenz am Mittwoch, dem 31. Mai 2023. Nein, das sind jetzt keine primitiven Durchhalteparolen, kein Beta-Blocker fürs Hirn, den ich da ausstreue am Anfang angesichts der fürchterlichen Nachrichten, die wir immer wieder lesen müssen. Nein, das ist ein ehrlich gemeinter Appell, eben die Augen zu öffnen und auch das Positive, das Gute immer wieder zu sehen, auch im Schlechten, denn im Schlechten liegt zumindest die Schlechtigkeit, die erkennbare Schlechtigkeit, die uns und auch andere motivieren kann, dann endgültig das Gute wieder einmal zu verwirklichen, bei allem Selbstmisstrauen natürlich, denn Sie wissen, das Böse ist das überschießende Gute, also zu gut darf man sich nicht dabei fühlen, wenn man das hoffentlich Gute verwirklicht. Vielen herzlichen Dank, ich bekomme ja so viele Zuschriften, Zusendungen, Anregungen, Lob, auch Kritik. Vielen Dank auch dafür. Mit einiger dieser Kritik setze ich mich auch in den Sendungen auseinander. Aber eine besondere Freude hat mir hier gemacht, diese Karte aus München, die goldenen 20er Mobile Office. Das ist noch ein mobiles Büro, das Gegenteil des Homeoffice. Das ist sozusagen das Bild als Metapher, als Sinnbild der 20er Jahre gedacht, umgemünzt auf meine Existenz hier von Stefan aus München. Ganz herzlichen Dank. Er schreibt mir, sehr geehrter Herr Köppel, herzlichen Dank für die unermüdliche Berichterstattung. Ich musste bei dieser Postkarte an Sie denken. Ja, und ich auch an mich und immer scharf beobachtet von der Frau Cherche La Femme. Lieber Stefan, ein sehr weises, ein sehr wahrheitshaltiges Bild. Aurel Füssli kreiert neues Geld. Der Banknotenhersteller wappnet sich für eine zusehends bargeldlose Zukunft. Meine Damen und Herren, passen Sie auf. Bargeldlose Zukunft heißt eine Zukunft, in welcher der Staat den Menschen noch mehr kontrolliert und seine Freiheit einschränkt. Denn Bargeld ist mobile, gedruckte Freiheit. Bargeld ist auch Unabhängigkeit von den Überwachungsvideos und Überwachungstentakeln und Sperberaugen des Staates. Und darum ist der Staat natürlich daran interessiert, alle Geldflüsse zu kontrollieren, sich unter den Nagel zu reißen. Am liebsten würden die Bürokraten, auch in der Schweiz übrigens, da gibt es viele, die an solchen Szenarien herumtüfteln, am liebsten würden ihnen einfach das Geld in Form von Chipkarten oder irgendwelchen Jetons oder auf einer Karte, wie auf einem Swisspass, zusammen mit ihrer CO2-Bilanz und auch nach ihrem gesinnungsmäßigen Punktekontostand. Ja, das geht dann in die Richtung, wenn man die Überwachung anfängt, die künstliche Intelligenz, all diese Dinge, Social Media, die können natürlich auch vom Staat benutzt werden, um ein Kontrollregime aufzuziehen. Und der Verlust des Bargelds, die Beseitigung des Bargelds, die auch von Staates wegen betriebene Beseitigung des Bargelds, erachte ich als ein Symptom, als eine Facette, als ein wichtiger Schritt in der Entmachtung des Bürgers und in der Ermächtigung, in der machtmäßigen Aufrüstung des Staates. Passen Sie auf, in der Schweiz geht's auch in diese Richtung, in Europa sowieso. Und unsere Politiker neigen ja dazu, aus Bequemlichkeit, aus Opportunismus und weil sie natürlich darauf spekulieren, selber einmal in einem dieser Glaspaläste residieren zu können mit diesen unglaublichen, gröselhaften Bezügen eines Europa, eines EU-Politikers. Da steht zwar EU drauf, aber ist erschreckend wenig Europa drin. Und viele von uns natürlich, schweizerische Politik, die fänden das toll, weil in der EU, da wirst du in Ruhe gelassen von dieser mühseligen, direkten Demokratie, diesem Damoklesschwert, dieser Dauerbeaufsichtigung durch den Bürger. Ist doch viel bequemer, wenn ich als Politiker die Bürger beaufsichtigen kann, als dass sie mich ständig selber beaufsichtigen. Ist ja logisch. Also das liegt im Interesse der Politiker, immer mehr Macht an sich zu reißen. Und darum ist eben die EU auch so ein Sehnsuchtsort, eine Verlockungsoase. Denn in dieser EU hat eben der Politiker mehr Macht und der Bürger hat weniger Macht und darum fühlen sich eben die Politiker da angezogen wie von einem Honigtopf, in dem nicht nur Honig, sondern auch Geld und Gold fließt, jetzt im übertragenen Sinne, was das Gold angeht. Eine linkstraditionelle Institution im demokratischen Dilemma, ein etwas sperriger Stolpertitel im Tagesanzeiger Volkshaus. Das Volkshaus in Zürich ist eine altehrwürdige Veranstaltungsstätte. Da ist, glaube ich, auch schon einmal Lenin aufgetreten. Also ziemlich stark und fest in der Hand der Linken, einer mittlerweile auch etwas verbürgerlichten Linken. Es gibt im Volkshaus ein wunderbares Restaurant und da kann man auch den nicht ganz so sozialistisch-spartanischen Lebensstil genießen. Und dieses Volkshaus ist nun in den Schlagzeilen. Warum? Es gab eine unbewilligte Demonstration gegen den Esoterik-Kongress vom nächsten Samstag. Offenbar findet im Volkshaus oder soll im Volkshaus am nächsten Samstag ein Esoterik-Kongress stattfinden. Und diese unbewilligte Demonstration sei friedlich verlaufen. Die Debatte um den Event verdeutlicht den schmalen Grat zwischen Meinungsfreiheit und Extremismus, meint der Tagesanzeiger. Und ich habe diese Schlagzeile herausgepickt, weil sie für mich sehr schön zeigt, dass die Medien mit der Zensur liebäugeln, sympathisieren. Die Journalisten haben es nicht gern. Vor allem die linken Journalisten, im Grunde ausschließlich die linken Journalisten haben es nicht gern, wobei die rechten Journalisten, wenn sie tonangebend wären, vermutlich auch intolerant werden würden. Die linken Journalisten hier, die Tagesanzeiger-Journalisten, die versuchen da etwas Stimmung zu schaffen für diese unbewilligte Demo gegen den Esoterik-Kongress. Denn der Esoterik-Kongress, oh Schreck und Graus, könnte ja Verschwörungstheorien diskutieren oder zur Diskussion stellen. Und es könnten da ja auch rechte, ganz schlimm, rechte Intellektuelle oder am allerschlimmsten rechte Verschwörungstheoretiker auftreten. Denn nichts ist schlimmer für einen Linken, als weil ein Rechter reden darf. Denn das, was die Rechten sagen, das ist meistens sowieso aus Sicht der Linken immer eine Verschwörungstheorie. Und das müsste man eigentlich verbieten, wohlmeinend, patientenhaft. Denn man darf die Leute ja nicht belästigen mit diesem Geistesgift, das da die Rechten absondern. Dieser Artikel hier steht für mich also für diese unterschwellige, beziehungsweise gar nicht mehr so unterschwellige, für diese mit Händen zu greifende Penetranz, mit der die Medien alles, was von rechts kommt, irgendwo mit dem Gifthauch, mit dem Pesthauch des Verwerflichen, des Verbrecherischen versehen. Und dieser Kampf hier gegen den Esoterik-Kongress ist natürlich auch eine Art publizistisches Engagement gegen die Meinungsäußerungsfreiheit. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass es Esoteriker gibt. Ich würde mich selber nicht als Esoteriker bezeichnen, wobei nichts gegen Esoterik. Man kann sich auch der Esoterik hingeben. Der Mensch ist ja frei, das zu glauben und das zu denken, was er möchte. Und aus der Sicht manches Esoterikers ist vermutlich die offizielle Religion auch ein esoterisches Gebilde. Also diese Neigung hier und diese Parteinahme, die aus der Zeitungsschlagzeile spricht, die verdeutlicht etwas, diese Stimmung, die Sie natürlich auch spüren in den Medien, dass man es offensichtlich berechtigt findet, wenn da eine unbewilligte Demonstration von Linken stattfindet gegen einen Kongress, weil sie dort eben befürchten würden, Meinungen geäußert, die ihrer linken Weltsicht entgegenstehen. Und das ist falsch. Die Schweiz sollte hier nicht mitmachen bei dieser systematischen Diffamierung von rechten Positionen, von einer systematischen Diffamierung auch von rechten Politikern. Das sehen Sie ganz deutlich jetzt auch daran, wie die Medien diesen Gender-Stern-Fall, diese Realsatire aus Stäfa, wie sie das jetzt sozusagen zum blasphemischen Weltereignis aufzublasen versuchen. Mit dem Ersatzteufel Andreas Glarner in der Rolle von Beelzebub, Dr. Strangelove oder Lex Luthor, einen dieser Erzschurken aus der Hollywood-Welt. Und hier geht es natürlich darum, eben auch wieder die Rechten pauschal mit Adjektiven und Zuschreibungen des Verächtlichen auszustatten. Das ist die Absicht der Medien. Und das ist aus Sicht der bürgerlichen Politiker natürlich ein Problem. Das ist bei allen Wahlen und bei allen Abstimmungen ein Problem, weil dieser Moralismus, der hier aus den Zeitungen spricht, leider nicht nur aus den linken Zeitungen wie dem Tagesanzeiger, sondern oftmals auch aus bürgerlichen Zeitungen wie der NZZ, dieser Moralismus, der schafft eben eine Stimmung, in der das, was von rechts kommt, sozusagen nicht mehr gerade rechtfertigungspflichtig ist, von Anfang an, während das Linke sozusagen als natürlicher Ausfluss des wahren Guten und Schönen dargestellt wird. Und man merkt eben auch an stolzen bürgerlichen Zeitungen wie der NZZ, dass sich da diese Mainstream-Bürgerlichen immer geradezu genötigt sehen oder auch geneigt sind, sich zu entschuldigen, sich zu distanzieren von bestimmten anderen bürgerlichen Politikern. Und so machen sie natürlich dieses machiavellistische Spiel der Medien mit, divide et impera, und vor allem eben der Aufbau einer Art negativen Verunglimpfungskulisse auf Vorrat gegen alles, was nicht von links kommt. Und deshalb habe ich diesen Artikel über eine jetzt nicht allzu weltbewegende Geschichte hier ausgegraben. Es ist aber trotzdem interessant und es ist eben sinnbildlich für dieses Phänomen. Und erstaunlich ist, die NZZ hat auch darüber geschrieben, nicht nur der Tagesanzeiger, dass da viel zu unkritisch dieses Treiben, dieses Wirken, gerade in einer Stadt wie Zürich, beobachtet wird, wo natürlich in dieser linken Einheitsbrei-Stimmung es immer schwieriger wird, für Bürgerliche überhaupt in Erscheinung zu treten. Und ich beobachte ja diese linke Enthemmung. Die halten sich an gar keine Grenzen mehr. Die würden, wenn sie könnten, natürlich auch physisch auf die Rechten losgehen. Das ist ganz klar. Da wird eine hetzerische Grundstimmung gegen alles Nicht-Linke aufgebaut. Und wenn sich die Rechten dann dagegen wehren oder wenn sie völlig legitime Kritik äußern, zum Beispiel an diesem Gendertag in Stäfa, das war eine Kritik, die ursprünglich von den Eltern gekommen ist, dann werden sie dermaßen zusammengestaucht und zusammengeknüppelt von den Medien, dass sich gar niemand mehr trauen soll, hier das zu kritisieren, was die Linken ideologisch absondern, zum Beispiel diese Gender-Theorie. Da müssen wir uns zur Wehr setzen, da müssen wir wachsam bleiben als Demokraten in der Schweiz, die eben eine linke Sicht und auch eine rechte Sicht wollen. Das zeichnet ja die Schweiz aus, nicht Monokultur, wie sie hier die Linken aufziehen wollen, sondern eine Pluralität, eine Vielfalt, true diversity, wahre Vielfalt. Die Stunde ist gekommen. Oberkommandierender der ukrainischen Streitkräfte. Seit Wochen wird darüber spekuliert, wann die ukrainische Frühjahrsoffensive startet und wie sie aussehen könnte. Ein viel beachtetes Video gibt Hinweise. Ist ja interessant, diese ukrainische Gegenoffensive, von der nun schon seit Wochen, vielleicht Monaten geschrieben wird. Sie steht immer unmittelbar bevor, aber irgendwie findet sie nicht so richtig statt, beziehungsweise ihre bis jetzt vielleicht merkbarste Ausprägung ist die Niederlage der ukrainischen Streitkräfte. Da sind sehr, sehr viele Brigaden von ausgezeichneten Truppen von Zelensky abkommandiert worden nach Bachmut gegen den Rat seiner Militärs, auch gegen den Rat seiner Alliierten, haben wir gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das war in den Zeitungen, in den Medien. Da muss man ja sehr kritisch bleiben, was man da liest. Und die Ukrainer haben Bachmut verloren, was unsere Medien kaum zur Kenntnis haben nehmen wollen, weil es natürlich dieser großen Mythologie widerspricht, die da aufgezäumt werden soll, diesem Rechtfertigungsnarrativ für diesen Krieg, die Waffenlieferungen, den Wirtschaftskrieg und diese totale Konfrontation gegen Russland, die ich für gefährlich erachte und auch, was die ganze Herleitung angeht, für nicht stimmig und nicht wahrheits- oder wirklichkeitsgemäß. Und die ukrainische Großoffensive besteht bis jetzt also darin, dass die Russen Bachmut erobert haben. Und das ist auch interessant, während die ukrainische Seite sicherlich sehr valable, potente, gute Infanteriekräfte eingesetzt haben, waren ja auf Seiten der Russen diese Wagner-Truppen engagiert, also eine Privatarmee, die russischen Streitkräfte, jener Teilmobilisierung vom letzten Jahr, diese rund 300.000 Leute, die sind offensichtlich noch gar nicht richtig im Einsatz hier. Und das ist schon ein, jetzt für die Ukraine-Fans in diesem Krieg, eine etwas beunruhigende Feststellung, weil sie natürlich sehen, dass die Russen möglicherweise viel stärker sind, als man geglaubt hat im Jahr 2022, als die Ukrainer tatsächliche Erfolge auf dem Schlachtfeld feiern konnten. Offensichtlich haben die Russen, die man immer unterschätzt, dazugelernt, haben sie sich neu organisiert, haben sie vielleicht auch ihre Strategie und ihre Ziele angepasst. Ich habe dazu ja eine Sondersendung gemacht auf der Grundlage von John Mearsheimer, Professor John Mearsheimer von der University of Chicago, der kürzlich einen ganz hervorragenden Vortrag gehalten hat zu diesem Thema, einer Standortbestimmung zu diesem Krieg und auch der ganzen strategischen Übersicht des Überbaus, der zum Verständnis dieses Krieges sehr, sehr wichtig ist. Ich habe das auch als Sondersendung auf Weltwoche Daily hier etwas ins Deutsche übersetzt in unseren Denkzusammenhang auf der Grundlage von John Mearsheimer. Wenn Sie das interessiert, müssen Sie sich das unbedingt anschauen. Kurzum, diese Frühjahrsoffensive hat noch nicht so richtig stattgefunden und meine Erklärung dafür ist, dass die Ukrainer offensichtlich Zweifel haben, die jetzt auch durch die Niederlage bei Bachmut genährt wurden. Sie haben Zweifel, dass sie mit einer Offensive durchdringen können. Das heißt nämlich, dass wenn sie jetzt eine Offensive machen, dann werden die Ukrainer militärisch gesprochen zum Angreifer und der Angreifer muss naturgemäß immer mit mehr Ressourcen, vor allem auch mit mehr Menschen, mit mehr Soldaten angreifen, weil natürlich die Defensivposition besser geschützt ist. Man kennt das aus unterschiedlichen Kriegen. Also passen wir auf, dass wir uns da nicht allzu leicht in die Irre führen lassen. Natürlich sind die Russen die Aggressoren, die sind mit einer Invasion da einmarschiert, aber das heißt jetzt nicht, dass sie sozusagen im Verhältnis von 3 oder 4 oder 5 zu 1 hier anrollen und anrollen müssen, sondern die Russen sind natürlich mittlerweile auch in gefestigten Stellungen. Sie kontrollieren über 20% des Territoriums der Ukraine und die Ukrainer, die jetzt die ganze Zeit von dieser Frühjahrsoffensive reden, sie machen sie noch nicht, weil sie meines Erachtens Zweifel haben. Und in dieser Sondersendung über diese ganze Lage auf der Grundlage von Mearsheimers Vortrag versuche ich das einzuordnen und auch abzuleiten, welche politischen Folgerungen ich daraus für den Westen ziehe. Also das sollten Sie sich unbedingt anschauen, wenn Sie in diesem Bereich Interesse haben. Wir kämpfen hart, wir feiern hart. In der Ukraine spiegelt sich im wiedererwachenden Nachtleben auch die Resilienz der Menschen. Das habe ich herausgenommen, eine NZZ-Schlagzeile, weil sie einfach zeigt, dass die Medien hier einfach in jeder Hinsicht für die Ukrainer eine schöne Story aufbauen. Jetzt könnte man ja argumentieren, ja im Krieg, wenn es darum geht, eine existenzielle Bedrohung. Und für die Ukraine sind die Russen im Moment eine existenzielle Bedrohung, vor allem für die Westukrainer und die westukrainischen Politiker, die da in Kiew den Ton angeben. Für die Ostukrainer, für die russischsprachigen Ukrainer sind die Russen keine existenzielle Bedrohung, sondern sind sie Befreier. Das ist eine Realität in diesem Krieg. Jetzt offensichtlich ist das Nachtleben erwacht, das Partyleben, das ist auf der einen Seite interessant, aber es zeigt eben auch eine verstörende Facette dieses Kriegs. Ich meine, während man bei uns erzählt, dass hier quasi mit grimmigster Entschlossenheit gekämpft werden muss, feiern sie mittlerweile in Kiew. Sie erinnern sich, die finnische Ministerpräsidentin, mittlerweile abgewählt, Sanna Marin, ist ja auch ins Gerede gekommen, weil sie in diesen Kriegszeiten Party gemacht hat. Die NZZ möchte jetzt hier natürlich nicht, dass kritisch darüber gesprochen wird, also nimmt sie das als Deutung für die Resilienz der Menschen. für mich eine Facette auch in der Einseitigkeit der Berichterstattung über diesen Krieg bei den Medien, da in unseren Medien. CDU fordert stationäre Kontrollen an der Grenze zur Schweiz. Ja, die CDU ist nicht einverstanden, weil die Schweizer angeblich Flüchtlinge, Migranten da einfach durchwinken. Nun, es handelt sich hier um Migranten, die natürlich nach Deutschland kommen wollen, auch im Zusammenhang mit dem Familiennachzug. Deutschland hat eben so viele Leute aufgenommen innerhalb von kurzer Zeit, dass da eine enorme Sogwirkung entstanden ist. Und jetzt versuchen sie, die Schweiz hier aufzurufen, ihnen zu helfen. Die Schweiz ist sowieso immer wieder ein dankbarer Prügelknabe der deutschen Politik, weil gegenüber der Schweiz trauen sich die deutschen Politiker mehr. Warum? Ja, weil eben Deutschland im Zweiten Weltkrieg die Schweiz nie besetzt hat. Das ist hier der ganz entscheidende Punkt. Gegenüber den Franzosen, den Engländern, den Polen sind die Deutschen immer viel zurückhaltender, getrauen sie sich nie, irgendein kritisches Wort zu sagen. Auch falsch, aber eben diese aufgestauten Gefühle des Unbehagens, die entladen sich dann regelmäßig immer wieder an der Schweiz. Wir sind dann quasi der Prügelknabe der deutschen Politik, weil sich die deutsche Politik allen anderen Ländern in Europa gegenüber das nicht traut, weil sie dort eben mit Truppenpräsenz allerlei Unheil angerichtet haben. Also Schweizer bleibt da immer etwas distanziert und gelassen, wenn aus Deutschland solche Kritik erschallt. Interessante Umfrage, die wir hier zu lesen bekommen, im Tagesanzeiger und in der Zeitung 20 Minuten. Eine Mehrheit lehnt die Frauenförderung am Arbeitsplatz ab. Ob Frauenquote oder Bevorzugung bei gleicher Qualifikation, selbst Frauen tun sich damit schwer. Das überrascht uns nicht, denn Frauen sind natürlich auch am Leistungsprinzip orientiert. Gute Frauen haben es nicht gern, wenn sie da künstlich gefördert werden, wenn man sie gleichsam in die Führungspositionen hineinschieben muss. Natürlich nicht. Und das zeichnet die Frauen ja aus, dass sie da auch dem Wettbewerb sich stellen und dem Leistungsprinzip. Und die ganze Politik, die jetzt in den vergangenen 5, 6, 7 Jahren in Bern gemacht wurde, die geht natürlich komplett an der Befindlichkeit der Leute vorbei, beziehungsweise die Befindlichkeit hat sich vielleicht etwas geändert jetzt in diesen etwas struberen Zeiten. Die wohlstandsverwahrlosten Zeiten hängen alle den Gutmenschen raus, den Inneren. Und dann sagt man, gut, wählen wir Grün, machen wir Frauenquoten, dann können wir in den Spiegel schauen und haben das Gefühl, wir seien etwas bessere Menschen geworden. Auch wenn die Wirklichkeit sich dadurch überhaupt nicht gebessert hat, ist ja das Problem dieses eitlen, selbstverliebten Gutmenschentums. Sie reden von Gott, aber sie meinen sich selbst. Und diese Umfrage hier repräsentativ, die zeigt doch, dass eben diese Geschlechter, diese Frauenförderungspolitik mit der Brechstange, dass die sogar an der Befindlichkeit der Frauen vorbeigeht. Eine Einschränkung kommt hier am Schluss, da schreibt der Tagesanzeiger, es gehe vielmehr darum, bei der Arbeit ein Umfeld zu schaffen, das bei Elternschaft eine berufliche Entfaltung und allenfalls Karriere ermögliche. Und das gelte selbstverständlich auch für Männer. Also man sagt hier, unbestritten sei die Forderung, dass die Unternehmen ein familienfreundliches Umfeld bieten müssen, das eben auch die Verträglichkeit ermögliche zwischen Berufsleben und Privatleben. Da bin ich auch nicht dagegen. Natürlich, da können die Firmen natürlich ihre ganze Innovationskraft spielen lassen. Falsch allerdings ist, dass man Firmen zwingen will, hier bestimmte Führungsmodelle, bestimmte Jobsharing-Modelle, bestimmte Freizeitgestaltungsmodelle eben gezwungenermaßen einzuführen. Das ist falsch, aber wenn sich eine Firma das leisten kann, wenn sie sich damit profilieren will, dann soll man das ihnen überlassen. Also der Staat soll sich jetzt zurückziehen aus dieser Frauenförderung, aus dieser Travestie einer ursprünglich vielleicht einmal sogar gar nicht allzu schlechten Idee, aber einer Idee, die mittlerweile den Realitätstest selbst bei den Frauen nicht mehr besteht. Erdogan ist gerade noch einmal davongekommen. Unsere Zeitungen haben sich noch nicht erholt vom Sieg dieses Erdogan, dem sie ja nun seit Monaten den Untergang prophezeit haben. Das ist jetzt eine Art Stress- und Trauerbewältigung, Trauerarbeit der Journalisten, die sich einmal mehr politisch geirrt haben. Hier sind alle Medien im gleichen Topf. Tagesanzeiger, Blick, natürlich auch die Neue Zürcher Zeitung, die Türkei. Der Türkei drohen düstere Zeiten, nachdem jetzt die Türken den Erdogan wiedergewählt haben. Da steckt natürlich auch ein gerüttelt Maß an Verachtung gegenüber den türkischen Wählern drin. So als ob die Türken ihr eigenes Unheil gewählt hätten mit Erdogan. Schlimm, diese Türken. Das sind ja geradezu eine Nation von Masochisten, diese Türken. Völlig unverständlich, dass sie nicht den Kandidaten gewählt haben, den der NZZ-Journalist lieber gehabt hätte. Merken Sie etwas? Also hier ist die Bereitschaft, sich überhaupt nur auf die Rationalität des Erdogan-Wählers einzulassen und dem auch zu unterstellen, dass er eben nicht sein Unheil gewählt hat, sondern im Gegenteil das, was er als das weniger schlechte, die weniger schlechte Variante eingeschätzt hat. Das ist ja in den Wahlen oftmals das Thema. Man wählt ja nicht zwischen zwei Paradiesen, sondern meistens zwischen zwei schlechten Varianten. Und da nehmen die Leute in aller Regel die weniger schlechte Variante. Aber unsere Medien sind nicht bereit, diesen Benefit of Doubt im Zweifel für den türkischen Wähler, im Zweifel für Erdogan, einmal etwas aus dieser überheblichen Warte herauszukommen. Bringen Sie einfach nicht übers Herz, schaffen Sie nicht. Auch so ein Prügelknabe der Medien, in den Schlagzeilen. Djokovic sorgt nach Sieg mit Kosovo-Botschaft für Eklat am French Open Roland Garros. Novak Djokovic, der Serbe, sein Vater ist im Kosovo geboren, äußert sich sehr besorgt, hat einen Friedensappell per Twitter veröffentlicht aufgrund dieser schweren Unruhen im Kosovo. Da gehen ja jetzt die Serben und die Kosovaren aufeinander los, beziehungsweise die Kosovaren sind hier natürlich in ihrem Staat in der gleichen Rolle vielleicht oder in einer ähnlichen Rolle wie Kiew gegenüber der ostukrainischen, vor allem russischsprachigen Bevölkerung. Also die serbische Minderheit im Kosovo, die scheint da irgendwie unter die Räder zu kommen. Und diese Kosovo-Regierung, die eben auch aus Sicht unserer Medien aus Fleisch gewordenen Heiligen zu bestehen scheint, das sind eben keine Heiligen. Und da sind alte Konflikte drin. Ich maße mir nicht an, hier den Schiedsrichter zu spielen. Da haben vermutlich beide Seiten ihre Argumente, gute wie schlechte. Aber Tatsache ist, dass es diese Kosovo-Regierung nicht schafft, ein friedliches Einvernehmen mit der serbischen Minderheit hinzukriegen. Und das ist zumindest die Verantwortung einer solchen Regierung. Die können nicht mit dem Finger auf die Minderheit zeigen. Sie müssen mit denen irgendeinen Kompromiss finden. Das ist ihnen nicht gelungen. Und das zeigt uns eine tiefere Problematik dieses Staates Kosovo, den man viel zu schnell anerkannt hat. Völlig willkürlich, während man die Krim, die sich abgespalten hat, natürlich auch unter russischem Einfluss von der Ukraine, während man bei dieser Krim immer noch davon spricht, die sei annektiert worden, dann ist natürlich der Kosovo kein Fall einer NATO-Annexion oder einer West-Annexion gegen Serbien, obwohl der Vorgang im Grunde ein ganz ähnlicher war. Und da merken Sie auch wieder die Willkürlichkeit in der Beurteilung, im Zweifel gegen die Slawen, im Zweifel gegen die Russen, im Zweifel gegen die Serben. Das ist natürlich auch etwas, was hier augenfällig offensichtlich mitschwingt. Und Djokovic hat sich nun sehr, sehr zurückhaltend geäußert, meine Damen und Herren. Er hat nicht irgendein Brandtweet, sozusagen eine Handgranate, da eine verbale Handgranate in dieses Pulverfass hineingeworfen, sondern er ruft einfach zum Frieden auf und hofft, dass man da eine Verständigung findet. Und das wird ihm nun von den Medien bereits als unliebsame Intervention, als politisches, verwerfliches Statement ausgelegt. Und die zuspitzungsbeflissenen Journalisten versuchen jetzt schon wieder eine Stimmung herzustellen, in der dann Djokovic vom Turnier in Roland Garros ausgeschlossen werden soll, weil es da angeblich einen Paragraphen gibt, der den Spielern politische Statements verbietet. Nun, wenn man zum Frieden aufruft, meine Damen und Herren, ist das für mich jetzt also ein politisches Statement, das sie nicht verbieten können, weil ja jeder Sportler im Grunde Kraft seiner Sportler-Athletenstatur sowieso für die Friedlichkeit auf diesem Planeten steht. Das sind ja wandelnde Werbeträger dieser Friedensbotschaft. Sie sagen, tragt den Wettbewerb sportlich aus, friedlich, man gibt sich die Hand nach dem Match. Also wenn man jetzt daraus Djokovic hier irgendeinen Strick drehen will, dann würde das einmal mehr zeigen, dass das Gefühl, das Djokovic immer auch wieder zum Ausdruck gebracht hat, dass man ihn eben mit anderen Maßstäben beurteilt, dass das natürlich genau stimmt und dass das eben falsch ist. Der darf doch sagen, ich will Frieden. Und wir sollten als Schweizer uns schleunigst zurückziehen aus diesem Kosovo. Ich meine, das ist ein dysfunktionaler Staat, das sehen Sie jetzt auch an diesen Entwicklungen. Und dysfunktional ist er auch deshalb, weil nach wie vor fremde Truppen in diesem Staat sind, da gar keine eigene Armee, die stark genug ist, die Ordnung zu schaffen. Deshalb sind diese KFOR-Truppen, sind Schweizer Truppen dabei. Die Schweiz hat doch nichts im Kosovo zu suchen. Das sind Schnapsideen, auch Gutmenschentum, damals von der Außenministerin Gal Mireille im besten Glauben lanciert. Das allein zeigt ja schon, dass man die Unabhängigkeit des Kosovo niemals hätte anerkennen dürfen, wenn du gleich Soldaten schicken musst, um dort die Ordnung aufrechtzuerhalten. Das ist ja geradezu der Beweis dafür, dass das kein unabhängiger Staat ist. Aber eben rationale Argumente spielen bei diesen Gutmenschen-Pseudo-Argumentationen offensichtlich nur eine sehr nachrangige Rolle. Dann eine Schlagzeile, die mir ebenfalls irgendwie aufgefallen ist, die möchte ich kurz hier bringen, trotz knapper werdender Zeit. Ein Artikel, auch im Tagesanzeiger, Kultur und Gesellschaft. Um glücklich zu shoppen, müssen wir unsere Lieferketten kennen, sagt die Historikerin Monika Dommann. Jeden Tag werden zehntausende Pakete ausgeliefert. Kann das so weitergehen? Nein, meint diese Forscherin. Sie fordert ein politisches Bewusstsein für die Lieferketten, an denen wir hängen. Diese verführerisch klingenden Neins und Vorbehalte sind ein Angriff auf den Freihandel und damit ein Angriff auf eine der größten zivilisatorischen Triebfedern und Kräfte der Menschheit. Wenn wir das umsetzen, was diese Historikerin macht, dann landen wir dort, wo die Deutschen heute sind, nämlich bei einem Lieferkettengesetz, wo die deutschen Firmen dafür haften, dass die gleichen moralischen und rechtlichen Maßstäbe, auch die moralischen, in allen Ländern gelten, bei allen Lieferanten gelten, von denen sie Produkte oder Dienstleistungen beziehen. Das heißt also, das ist ein zutiefst kolonialistisches Verständnis der Welt. Der Westen möge da mit seiner Wirtschaft sozusagen eine kolonialistische Zuchtpeitsche, eine Reitpeitsche entwickeln, aufziehen, um eben die ganze Welt am Wesen des Westens genesen zu lassen. Und seid ihr nicht willig, so nehmen wir Gewalt. Das ist hier die Geschichte dahinter. Ich meine, diese Lieferkettengesetze, diese Lieferkettenreinheitswahn, dieser Anstandswahn, dieser Pseudo-Anstandswahn, der führt dazu, dass sie faktisch keine Geschäfte mehr machen können, weil natürlich unterschiedliche Gesellschaften auf diesem Planeten auch unterschiedliche wirtschaftliche Niveaus haben, entsprechend unterschiedliche rechtliche und auch moralische Standards. Bertolt Brecht hat gesagt, nach dem Fressen kommt die Moral. Nach dem Fressen kommt die Moral. Das heißt, Sie müssen zuerst über einen gewissen Wohlstand verfügen, damit Sie sich die moralischen Standards leisten können. Und wenn Sie natürlich einer sehr armen Gesellschaft die moralischen Regeln Deutschlands aufzwingen wollen, ja, dann viel Vergnügen. Dann werden Sie einfach einsam, dann können Sie nirgends mehr Geschäfte machen. Und das ist natürlich ungerecht, weil mit diesen Lieferketten, mit dieser Globalisierung ermöglicht man es ja diesen ärmeren Gesellschaften auch jenen Wohlstand zu entwickeln, den es braucht, um sich anders und vielleicht aus unserer Sicht auch besser zu organisieren. Das ist auch so ein typisches Gutmenschending, oder? Man versucht da im Spiegel der Oberflächlichkeit gut dazustehen. Ja, wir sind dann also ganz aufmerksam bei diesen Lieferketten, aber am Ende macht man den Freihandel kaputt. Dadurch verarmen wir im Westen, vor allem aber verarmen die ärmeren Länder. Sehen wir übrigens jetzt auch bei diesen Russland-Sanktionen. Zelensky über Zeitplan für Gegenoffensive, darüber haben wir bereits gesprochen, wird Bidens Deal von Radikalen noch versenkt. Nochmals so eine Schlagzeile, die zeigt, wenn Sie also gegen den Plan des amerikanischen Präsidenten, des demokratischen linken Präsidenten sind, dann müssen Sie ein Radikaler sein. Da werden die Rechten auch schon wieder in die Schandecke gestellt. Und übrigens auch noch interessant, ich habe von Amnesty International noch einen Bericht herausgepickt, von 2019. Regierung hat Rechtsextreme nicht unter Kontrolle. Der neue ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zeigt kein Interesse, rechtsextreme Angriffe auf Roma und zivilgesellschaftliche Akteure stärker zu verfolgen als sein Vorgänger. Es herrscht ein Klima der Straflosigkeit, das Übergriffe befördert. Das ist Amnesty International 2019. Ein Präsident Zelensky, damals noch neu, auf allen Korruptionslisten der Panama und Pandora Papers, und wie diese Papiere alle heißen und gleichzeitig dieses Problem des Rechtsextremismus, den man einfach gewähren hat lassen 2019, und heute erscheinen solche Berichte nicht mehr, weil sie eben nicht mehr in das Bild passen, das unsere Regierung von diesem Krieg und von diesem Präsidenten zeichnen möchten. Schweizerische Neutralität, daran muss man immer wieder erinnern. Sie haben in den Schlagzeilen gesehen, dass das Rote Kreuz der Schweiz irgendwo nicht zur Ruhe kommt. Chaos, Rücktrittsforderungen, auch das internationale Rote Kreuz, ebenfalls sehr schweizerisch geprägt, wenn auch unabhängig von der schweizerischen Eidgenossenschaft, ebenfalls unter Druck. Das hat einen ganz einfachen Grund. Diese Kriegstreiber und Kriegsfanatiker dulden es nicht, dass das internationale Rote Kreuz, das Rote Kreuz, eine neutrale Institution ist, die mit beiden Seiten im Krieg redet. Wir haben im Moment eine riesige Druckwelle im Westen, in Europa, gegen die Neutralität der Schweiz und gegen die Neutralität des Roten Kreuzes. Und das ist falsch, das müssen wir zurückweisen, das müssen wir abwehren. Wir müssen an dieser Neutralität festhalten. Sie kennen da meine Position. Und das Rote Kreuz, also wir senden Ihnen hier, obwohl wir ja keinen großen Einfluss dort haben, aber wir senden Ihnen, den Freunden und Kollegen beim Roten Kreuz hier, alle Kraft der Welt, diese Vereinnahmungsversuche zurückzudrängen und die Neutralität zu behaupten, die so wichtig ist in einer Welt, in der sich die Menschheit auf Betreiben der Politiker, Brandstiftern in der Politik, quasi gezwungen sieht oder gezwungen werden soll, so muss man es richtig ausdrücken, wo die Menschheit gezwungen werden soll, sich quasi in feindlichen Lagern aufzustellen. Und das ist falsch. Das geht total gegen den Generaltrend der letzten 30, 40 Jahre. Und wir sind im Begriff, hier wirklich ein größeres Debakel anzurichten. Und die Neutralität könnte ein Schlüssel, könnte ein Fluchtweg, ein Ausweg aus dieser sich verhärtenden Konfrontations- und Kollisionsstimmung sein. Aber deshalb ist sie auch unter Druck, weil diese Kriegsfalken, die wollen das nicht. Aber deshalb müssen wir sie eben verteidigen, vor allem in der Schweiz, weil wir diese Neutralität verinnerlicht haben. Und wir dürfen sie nicht abgeben. Das ist eine Aufgabe, die man nicht einfach den Politikern überlassen kann, weil denen ist auch, sind die Knie weich geworden und das Rückgrat weich. Da muss das Volk kommen und den Politikern, dem Bundesrat, den Rücken stärken. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank. Das war Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Sendung. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Dann vielleicht ein paar Nachrichten aus Bundesbern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch und weiterhin eine interessante Zeit. Und ja, auch eine gute allgemeine Stimmung. Lassen Sie sich da nicht zu sehr vereinnahmen und auch herunterziehen von den Nachrichten, die auf sehr, sehr negativ gebürstet sind in den Medien. Sind auch unerfreuliche Nachrichten, aber man muss sie eben mit dem ganzheitlichen Blick betrachten. Machen Sie es gut.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.